Schauen wir mit Ihnen, Herr Michael Sieber, zunächst auf die Regensburger Domspatzen. Dort gab es ja Aufarbeitung und Aufklärung, die wohl den Namen auch verdient. Jetzt muss man halt dazu sagen, dass die Regensburger Domspatzen sind schließlich nicht das ganze Bistum, also die sind damit gar nicht vergleichbar. 2017 hat der Rechtsanwalt Ulrich Weber einen 440 Seiten umfassenden Abschlussbericht zu den Missbrauchs- und Gewaltfällen bei den Regensburger Domspatzen öffentlich gemacht und danach, das muss ich ablesen, das ist wirklich also fürchterlich, allein von der Zahl her, 547 Jungen in den Jahren 1945 bis 1992 wurden Opfer körperlicher und oder sexueller Gewalt. Dieser Rechtsanwalt Weber hat insgesamt 49 Beschuldigte angeführt, die Kinder misshandelt hatten. Und um eine Vorstellung darüber zu bekommen, wie groß das Ausmaß der Gewalt dann war, mit der zum Beispiel die Jungen in der dritten und vierten Klasse, also dieser Vorschule, wie das heißt, konfrontiert waren, da wird der Dietmar jetzt hier einen Auszug aus dem Abschlussbericht vom Rechtsanwalt Weber kurz vorlesen.
In allen drei Bereichen, Schule, Chor- und Musikerziehung und Internat, war Gewalt ein alltägliches Mittel. Gründe waren Fehlverhalten oder Schlechtleistung der Schüler, aber auch Willkür durch die Erzieher. Aufgrund der Häufigkeit und Intensität ihrer Gewalt sowie ihrer jahrzehntelangen Tätigkeit ragten der Direktor der Vorschule und sein Präfekt unter den zahlreichen Beschuldigten heraus. Neben der physischen Gewalt waren auch Formen von psychischer und sozialer Gewalt ständig präsent. Ein Großteil der Vorfälle sexueller Gewalt wurde ebenfalls durch den Vorschuldirektor verübt. Ein für die Vorschule annähernd perfektioniertes System der Isolation und Kommunikationsverhinderung ermöglichte, dass von Gewaltvorfällen nur wenige Informationen nach außen drangen. Zitat Ende.
Also soweit dieser Auszug aus diesem Abschlussbericht von 2017. Da gibt es eine kriminologische Studie, die zwei Jahre später zu dem Schluss kommt, dass es sich bei den Regensburger Domspatzen um eine totale Institution gehandelt hat. Die Frage an Sie, Herr Sieber, stimmen Sie dem zu und was hieß das konkret denn für die Schüler zu leben, zu lernen, zu singen in dieser totalen Institution?
Prinzipiell ist dem zuzustimmen, insbesondere bei dieser Vorschule, die ja dann auch noch durch ihre Abgeschiedenheit und Abgeschlossenheit draußen auf dem Dorf noch viel isolierter war als dann in Regensburg, wo man dann wenigstens einmal in der Woche im Dom draußen war oder wo auch immer. Ja. Und prägnant war, also ich habe mich gerade die letzten zwei Jahre, wenn man geschaut hat, was in Osteuropa auf staatlicher Ebene abging, wieder sehr erinnert gefühlt. So ähnlich war es bei den Domspatzen. Man ist dann irgendwann in der Situation, alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist eigentlich verboten. Selbst wenn man irgendetwas Harmloses tut, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, weiß man nicht, ob es nicht doch dazu führt, dass möglicherweise ein Strafsystem oder wie auch immer so ein Apparat anläuft und gegen einen vorgeht. Und so gesehen ist das natürlich eine totale Institution, wobei es natürlich letztendlich auch, also es gibt ja den Vergleich zu vielen anderen ehemaligen katholischen Internaten, die gerade in Bayern massiv vorhanden waren. Allein in Regensburg hat es 5 weitere rein katholische Internate gegeben. Und in München gab es mehr, also eigentlich in Bayern, in allen mittelgroßen Städten hat es irgendwo so eine Einrichtung gegeben. Und die Berichte von Leuten, die dort waren, sind ja alle sehr gleich. Im Prinzip ist eine Einrichtung wie die katholische Kirche, so wie sie zumindest in den 50er, 60er und ich sie bis in die 70er Jahre hinein kennengelernt habe, von ihrer Grundveranlagung des totalen Gehorsams, den ja die Geistlichen in ihrer Hierarchie haben, eigentlich schon als totale Organisation angelegt.
Dann kommen wir zu München. Am 27. Januar dieses Jahres hat ja diese Pressekonferenz des Erzbistums München-Freising stattgefunden. Und zwar eine Woche zuvor wurde ja das Missbrauchsgutachten der Kanzlei Westphal-Spielker-Wastl veröffentlicht. Und die Zahlen sind auch wieder sowas, was einem bald schlecht wird. 235 mutmaßliche Täter, darunter 173 Priester, 9 Diakone, hatte die Kanzlei für die Jahre 1945 bis 2019 ermittelt. Die Kanzlei geht ja davon aus, es handelt sich bei diesen Zahlen um ein sogenanntes Hellfeld, denn das sogenannte Dunkelfeld oder die Dunkelziffer Also die Zahl der nicht bekannt gegebenen oder unentdeckten Fälle ist natürlich viel größer. Bei 43 Klerikern sind seien Maßnahmen mit Sanktionscharakter unterblieben. 40 Kleriker sind nach dem Bekanntwerden einschlägiger Vorwürfe wiederum in der Seelsorge eingesetzt worden, beziehungsweise ihre seelsorgerische Tätigkeit ist geduldet worden. 18 davon sogar nach erfolgter staatlicher Verurteilung. Das ist ja irgendwas, da hält man ja schon die Luft an. Und auf der Pressekonferenz des Erzbistums eine Woche später nach dieser Gutachtenveröffentlichung war dann wenig Konkretes zu hören. Das wurde auch vielfach bemängelt. Dafür zeigte sich Erzbischof Kardinal Marx wie so oft erschüttert und beschämt. Der Kardinal bezeichnet den sexuellen Missbrauch in seinem Erzbistum als Desaster. Er bat um Entschuldigung, gab zu, Betroffene übersehen zu haben und kündigte an, dafür Verantwortung zu übernehmen.
Frau Wich, wie haben Sie die Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens der Kanzlei WSW wahrgenommen und dann auch die eine Woche später stattgefundene Pressekonferenz des Erzbistums? Und welche Erkenntnisse haben Sie aus diesen beiden Veranstaltungen gewonnen?
Also ich fand das Gutachten in seiner gesamten Darstellung immens beeindruckend, in seiner Klarheit und auch Aussagekraft. Und zwei der wichtigsten Sätze, die meines Erachtens sehr viel über den Inhalt des Gutachtens ausdrücken, ist einer der Eingangssätze von der Frau Dr. Westphal. Über allem und an allem steht die schlimmste Beanstandung, nämlich die vollständige Nichtwahrnehmung der Opfer. Und das ist so ein Kernpunkt dieses Gutachtens, der sich durchgängig durchzieht durch dieses Gutachten. Ein weiterer Satz noch, es ist das Desinteresse gegenüber dem Tatgeschehen und dem Opferschicksal und auch die fehlende Bereitschaft, durch die Befassung Konflikten ausgesetzt zu sein, die es zu bewältigen gilt. Und dann ein kurzer dritter Satz, der Verantwortungsträger wird zum Komplizen der Täter. Und das sind so, beziehungsweise der erste und der letzte Satz, die finde ich unglaublich markant für dieses Gutachten und dazwischenliegen, ich glaube, so knapp 1000 Seiten. Sehr deutlich wird dann diese sehr täterzugewandte Art in den Seiten, wo es um den Kirchenrichter bzw. ehemaligen Kirchenrichter Wolf geht, weil er hat ja sein Amt, ist von seinem Amt zurückgetreten, auch auf Drängen von Marx hin. Und wenn sich jemand mal interessiert für das Gutachten, da sind die Seiten 1059 bis 1160. Und das zeigt ganz genau und detailliert auf, wie dieses System tickt, wie Täter geschützt wurden, wie Opfer diskreditiert und als unglaubwürdig und als Simulanten hingestellt wurden. Und Fazit aus dem Ganzen ist auch, wie viele Kinder hätten geschützt werden können, wie viele Verbrechen hätten verhindert werden können. Und das ist etwas, da liest man sowas, man hört so etwas und ist einfach nur noch fassungslos. Und das alles unter dem Deckmantel einer Glaubensinstitution. Und das ist eine unglaubliche Ungeheuerlichkeit. Also wenn ich so darüber spreche, dann merke ich auch immer noch so, ich kriege sowas wie Hautreaktionen, mir wird kalt, und weil es in seinem Gesamtbild einfach unfassbar ist. Aber wenn man in dieser Kirche aktiv unterwegs ist, dann muss man eigentlich immer auf solche Dinge gefasst sein, aber auch gucken, dass man eine gesunde Distanz zu dem Ganzen hält. Ich denke, das sind so die wesentlichsten Punkte, die ich so aus dieser Gutachtenöffnung gezogen habe, und allerdings auch die Haltung von Marx. Ich schäme mich, ich entschuldige mich, es erschüttert mich, ich werde Verantwortung übernehmen, ja. Und was das? Die Opfer wurden übersehen, sagt Kardinal Marx. Ich, Agnes Wich, sage, die Opfer wurden gezielt ignoriert, die Opfer wurden gezielt, ja, als unglaubwürdig dargestellt. Das sind so diese ständigen Widersprüche in sich, dieses von sich weisen mit wunderbaren Formulierungen, die immer wieder neu überarbeitet werden und einen Wohlklang erzeugen sollen, was sie manchmal auch machen, aber definitiv umgesetzt wird nichts. Ja, welche Erkenntnisse habe ich gewonnen? Ich sage mal ganz salopp, alles bleibt, wie es ist.
Dann kommen wir zu unserer kleinen Schlussrunde noch, und das wieder würde ich gerne mit einem Zitat einleiten. Die Präsentation des Missbrauchsgutachtens am 20. Januar, also des Münchner Missbrauchsgutachtens, wurde von einer Mitarbeiterin der Kanzlei Westphal-Spielker-Wastl eingeleitet mit einem Zitat der Journalistin Christiane Florin. Sie unterstellte nämlich der katholischen Kirche, ein Verantwortungsverdunstungsbetrieb zu sein. Sie sagte weiter, über der Wirklichkeit liegt ein spiritueller Nebelschleier. Der einfache ethische Grundsatz, dass die Schwächsten zu schützen sind, wird unter spirituellen, amtstheologischen und juristischen Felsbrocken begraben. An Sie beide, würden Sie dem zustimmen und woran würden Sie das festmachen oder würden Sie sagen, das greift vielleicht auch zu kurz oder vielleicht widersprechen Sie auch der Frau Florin?
Es ist eigentlich die logische Konsequenz, wenn man anschaut, was katholische Kirche oder letztlich jede organisierte Glaubens was auch immer Gemeinschaft ist. Also es betrifft nicht nur diese beiden großen Kirchen oder so. Also man muss sich da auch ehrlich machen, auch viele andere Institutionen sind aufgrund dessen, dass sie Institutionen sind, da viel gefährdeter beim Thema Missbrauch, ob im Sport, ob sonst wo. Bloß die Kirchen verhalten sich halt besonders schlimm beim Bereinigen der Situation. Das muss man halt einfach sagen. Nein, diese Frage, dass ich ja dem Menschen eigentlich ein Geistlicher, und zwar egal, ob lutherisch oder katholisch oder sonst was, ist ja per se von Amts wegen meiner These nach der Lüge verpflichtet. Er verspricht den Leuten ja etwas, von dem er selber überhaupt nicht weiß, ob das existiert. Also wenn ich dem ein tolles Leben im Paradies verspreche nach dem Ableben, ich meine, ganz so krass machen sie es ja heutzutage nicht mehr, weil sie wissen, dass die Menschen auch schlauer geworden sind, aber vom Prinzip her versprechen sie halt immer schon noch, dass es einem besser geht und so weiter. Und das sind halt Versprechen wie auf Börsenkurse oder sonst was. Ja, es kann passieren, es kann auch nicht passieren und es kann auch völlig schief gehen. Und es geht eben völlig schief, weil es wird nicht kommen. Und da ist es eigentlich völlig logisch, dass wenn ich mein ganzes System oder meine ganze Existenzberechtigung auf leeren Versprechungen aufgebaut habe, dass es mit der Aufarbeitung, also mit der selbstorganisierten Aufarbeitung oder Aufklärung auch schief gehen muss. Alles andere wäre doch eine Überraschung. Das funktioniert nur und darauf wollten Sie, glaube ich, auch ursprünglich mal hinaus, ob das überhaupt in solchen Institutionen funktionieren kann. Und ich sage immer, es kann eigentlich nur funktionieren, mit externer Aufklärer, externe Beratungsgremium. Von München haben wir gerade überall das Gegenteil gehört, da dieser Pfarrer, alles Interne. Ich meine, da sitzt ein Interner, ein Geistlicher im betroffenen Beirat. Ja, sorry, also da hätte ich gesagt, schleich dich, was willst du da? Ja, als wir in Regensburg diese Gremien zusammengestellt haben.
Ich wollte noch kurz was sagen zu dem Zitat von Christiane Florin, also dem stimme ich voll und ganz zu. Und das mit diesem Verantwortungsverdunstungsbetrieb, das zieht sich ja auch durch das ganze Gutachten hindurch. Es wird immer gesagt, wir übernehmen Verantwortung. Nein, es wird keine Verantwortung übernommen. Zum Beispiel mit Blick auf das Thema Entschädigung, wo sich ja auch horrende Dinge entwickelt haben. Und ich war auch in dieser Expertenkommission, wo eine akzeptable Summe ausgearbeitet werden sollte, die dann gnadenlos vom Tisch gefegt wurde. Und dann hieß es, man würde sich an staatlichen Schmerzensgeldtabellen orientieren. Es gibt keine staatlichen Schmerzensgeldtabellen, es gibt nur die Beck'schen Schmerzensgeldtabellen und die sind eben je nach Fall festgelegt und da sieht man einfach, wie diffus da umgegangen wird mit dem Ganzen und wie wir Betroffenen wieder für blöd erklärt werden sollen. Deswegen ist so mein Slogan und viele Mitbetroffene, nimmt den Kirchen die Aufarbeitung aus der Hand und das so schnell wie möglich. Ich meine, der einzige Weg, etwas zu erreichen, ist eine komplett unabhängige Aufarbeitung, wo Kirche außen vor bleibt. Und die einzige Funktion der Kirche besteht dann darin, die Aktenschränke zu öffnen, die Geheimarchive zu öffnen. Das ist das Einzige, was Kirche machen darf. Und Kirche weiß genau, wenn das geschieht, dann geht es zur Sache, dann geht es ihnen an den Kragen. Und deswegen meine ich auch, ist der Staat immer noch so zurückhaltend und will sich dem auch nicht so gezielt aussetzen.